Beginn ein Wort der Ermutigung. Wir haben in der Einleitung gehört, dass wir füreinander beten sollen. Und wir wissen, dass Gott Gebete hört und auch erhört. Und heute Morgen, wir sind ja von unserer Gemeinde gestartet, Sie wohnen ja direkt nebenan, kam jemand zur Gemeinde, der sehr, sehr lange nicht da war. Ich erzählte das meiner Frau im Auto nachher, heute Morgen ist diese Person plötzlich in der Gemeinde aufgetaucht. Da dachte ich, das ist ja hochinteressant. Am Donnerstag im vorigen Gebetskreis haben wir genau für diese Person gebetet, dass Gott sie erreichen möchte und dass Gott möchte, dass sie wieder in die Gemeinde kommt. Und jetzt am Sonntagmorgen war diese Person da und das ist für mich eine ganz, ganz starke Ermutigung. Auch für dich, was du gesagt hast, lasst uns füreinander beten. Es gibt ein altes Lied, Beter sind wundervoll Bringer, einsam in finster Nacht, Beter sind Weltenbezwinger, beten den Herrn vorbei. Und so ist Gebet eine mächtige Waffe im positiven Sinne in der Hand des Gläubigen. Und wir dürfen füreinander beten und die Bibel fordert wieder neu auf, dass wir füreinander beten sollen und dass wir aufeinander Acht haben sollen. Dass keiner da hinten bleibt, so wie es Paulus schreibt, sondern dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, alle auf dem Weg bleiben. Und dass wir gemeinsam ja diese Herrlichkeit erleben, von der wir eben gesungen haben. Herzliche Grüße von Edwin Pikos und seiner Frau Karin. Die sind heute Morgen bei uns in der Gemeinde. Er hat dort den Dienst heute in alter Verbundenheit. Immer wieder ist er ab und zu bei uns in der Gemeinde und wir freuen uns, wenn er da ist. Und er hat mir ganz herzliche Grüße aufgetragen an euch, an Geschwister, auch von meiner Gemeinde, der Gemeinde Ekklesia. Herzliche Grüße an euch. Mein Thema an diesem Morgen lautet Gottes rettende Gnade, Grundlage aller christlichen Lebensgestaltung. Und ich beginne mit einem alten Lied aus der Erweckungsbewegung aus dem letzten Jahrhundert. Wir haben eines dieser Lieder schon gesungen am Anfang unseres Gottesdienstes, kommt aus der gleichen Zeit. Da heißt es, ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Die Gnade beschämt mich, die so viel für mich getan. Ich zittere bedenklich, dass Jesus gekreuzigt ist, für mich Sünder, für mich er sich schlagen ließ. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, hat er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt? Wunderbar ist das. Ich staune, dass er aus dem Himmel herniederkam, sich meines rebellischen Herzens so treu annahm. Ja, dass seine Liebe sich wirklich auf mich erstreckt, mich rettet, erlöst, mich kleidet, das Heil bedeckt. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, hat er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt? Wunderbar ist das. Ich schaue seine rettenden, blutenden Hände an, sein Opfer an meiner Stadt nie vergessen kann. Anbetend will ich ihn preisen am Gnadenthron, bis dass ich ihn schaue, den herrlichen Gottessohn. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, hat er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt? Wunderbar ist das. Eines der ergreifenden Lieder aus der Erweckungsbewegung des letzten Jahrhunderts. Gottes rettende Gnade, die Grundlage aller christlichen Lebensgestaltung. Ich möchte beginnen mit einem Text aus Titus 2, die Verse 11 bis 14. Und ich habe mal eine Übersetzung gewählt, die ich persönlich sehr gut finde. Nämlich es gibt eine neue Übersetzung, die Neue Genfer. Und sie spricht sehr gut mich an in ihrer Sprache. Da heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bietet. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Heilandes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Hier möchte ich in diesem Zusammenhang erinnern an die Jahreslosen dieses Jahres, die wir aus Psalm 73, Vers 28 lesen, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Wer das sagen kann, Geschwister und Freunde, der ist wahrlich ein glücklicher Mensch. Dass wir Gottes Nähe nicht empfinden als bedrückend, als vielleicht der strafende Gott irgendwo, sondern dass wir Gottes Nähe beglückend finden als eine Erfüllung des Lebens. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Weiter Vers 14, Titus 2. Er ist es ja, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen, von aller Schuld zu reinigen, uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das voller Eifer bemüht ist, Gutes zu tun. Soweit einmal der Text aus Titus 2. Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und ich möchte zwei Textstellen mit am Anfang stellen, die wohl den meisten sehr geläufig sind. Ich komme einmal zu meiner Dienststelle, das ist schon ein paar Jahre her, und dann sagte einer der Kollegen zu mir, du, ich war gestern im Fußballstadion und da hat irgendeiner so ein Schild hochgehalten, da stand drauf JOH.3,16. Weißt du, was das bedeutet? Das konnte ich ihm klar sagen. Ja, seid, das ist das Mini-Evangelium im Evangelium. Da ist alles drin, was Gott sich vorgestellt hat für den Menschen. Nämlich, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich finde in Vers 17 noch viel stärker eigentlich, denn heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Freunde, das ist die frohe Botschaft. Das ist dieses wunderbare Lebenselixier für uns Menschen, die uns Freude, mit Freude erfüllen, wieder neu. Jawohl, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, die Welt zu richten. Und wir stehen vor Weihnachten, wir werden das wieder ganz hautnah alles wieder erleben, sondern Jesus gekommen, um die Welt zu retten. Und Paulus schreibt an seinen jungen Freund Timotheus im 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und Gnade, die uns erzieht, so schreibt es die neue Genfer Übersetzung. Welch seltsamer Zusammenhang. Und deswegen ist es wichtig, Geschwister und Freunde, dass wir Gnade richtig verstehen. Was bedeutet Gnade für unser Leben? Wenn wir Gnade betrachten, dieses Wort aus dem Griechischen, da stehen wir das Wort Charis, und das bedeutet so viel wie etwas, was erfreut oder was freudig überrascht. Wir kennen den Begriff des Charismas, der Gnadengaben, die wir in der Bibel finden im Korintherbrief. Gnade also, die Haltung eines Menschen, die erfreut. Gnade ist Wohlwollen, ist Gunst, Geneigtheit, persönliche Anteilnahme. Gnade ist Vergebung. Um Gnade zu verstehen aus dem Kontext des Testaments, was wir ja seit 2000 Jahren kennen, so war es der Gedanke des uneingeschränkten Herrschers im damaligen Orient, an dessen Gunst oder Ungunst das Leben der Menschen hing. In diesem Zusammenhang Gnade, das brachte Erfüllung, brachte Glanz, brachte Erhöhung mit sich. Interessant lesen wir in der Weihnachtsgeschichte im letzten Vers, Lukas 2, Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Hochinteressant, dieser Zusammenhang in Lukas 2, 52. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Also Wohlwollen, Gunst. Menschen haben sich wohlgefühlt in der Gegenwart Jesus. Menschen sind zu Jesus gekommen, um von ihm etwas zu hören, von dem Reich Gottes. Die Menschen sind zugekommen, um geheilt zu werden an Geist, Seele und am Körper. Jesus nahm zu an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Also erstens, Gnade ist etwas, was erfreut, erstmal grundsätzlich. Und Gnade, zweitens, ist das unmittelbare Eingreifen eines Herrschers in unseren Zusammenhang, in unseren Kontext, das unmittelbare Eingreifen Gottes in das Leben der Menschen. Wenn ein Herrscher damals jemand Gnade gewährte, bedeutet das immer, dass er ganz persönlich das Leben eines Menschen eingegriffen hat, ihm unmittelbar etwas schenkte oder sogar über alle bestehenden Schranken, Behörden und Gesetze ihm seine Gunst erwiesen hat und Schuld und Strafe erlassen hat. Auch wir kennen diesen Gnaden wegen unserer Rechtsprechung. Im Grundgesetz, im Artikel 60, Satz 2, steht das geschrieben im Gnadenweg, den der Bundespräsident aussprechen kann. In der Bibel und unserem Zusammenhang werden wir immer merken, Gnade hängt unmittelbar mit dem lebendigen Gott zusammen. Sein Eingreifen in unser Leben, sein Helfen, seine Gaben, sein Handeln. Drittens, Gnade ist auch Fülle. Sie beflügelt im göttlichen Tun, Geschwister und Freunde. Vielleicht ganz neu dieser Gedanke, aber Paulus schreibt wiederholt von dem Gedanken, dem Reichtum der Gnade, in dem wir leben dürfen. Wo Gnade ist, da kann man aus dem Vollen schöpfen. Der Begnadigte, dem ist göttlicher Überfluss geschenkt worden. Was vielleicht andere mit großer Kraftanstrengung nicht bewältigen können, geht bei ihm zwanglos. Ne, Wolfgang mit aller Kraft versucht loszukommen und das funktioniert nicht. Ich kann da auch mal Zeug dazugeben in gleicher Weise. Ich habe das auch versucht mit eigener Kraft damals, mit dem Rauchen so irgendwie loszuwerden. So in unseren Gemeindekreisen ist ja nicht so, es ist eigentlich verpönt zu rauchen. Man weiß das ja, in anderen christlichen Kreisen ist das nicht so markant, aber wir sehen das schon als eine Gebundenheit an. Und bei mir war es damals ähnlich, dass ich also auch versucht habe, mit einer Schachtel weniger. Und meine damalige Frau hat dann gesagt, du müsstest ja eigentlich mal aufhören zu rauchen, so in der Gemeinde und so. Und sie hatte ja damals die Gnade gehabt, sofort aufzuhören. Und hat sie mir die Zigaretten weggenommen und habe mir zum nächsten Automaten haben wir zwei Packungen gezogen. So war das dann manchmal. Ne? Also, aber es war mir schon eine Mühe und schon eine Last, dass ich damit nicht zurande gekommen bin in meinem Leben. Und dann war es so, dass wir an einem Abend mal ganz speziell da wieder gebetet haben, in meiner ganz jungen Ehe damals. Und am nächsten Morgen zur Firma gefahren, mit meinem Kollegen hatte ich ein Büro geteilt und dann morgens sind wir los, erstmal eine Zigarette raushauen, erstmal eine anstecken und dann zu besprechen, was der Tag so mit sich bringt. Und an diesem Morgen, wo er das so macht, dann sage ich möchte jetzt keine. Und in dem Moment war es wie ein Blitz in meinem Leben, genau was du erlebt hast. Plötzlich habe ich gemerkt, du bist frei, Halleluja. Und ich habe seitdem nie wieder eine Zigarette angefasst, auch schon etliche Jahrzehnte her. Also, nicht aus unserer Kraft. Es ist die Gnade Gottes. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns darin hilft. Also nicht, was wir aus einer Kraftanstrengung bewerkstelligen können. Dass Christsein nicht Krampf und irgendwie Zwang ist, sondern dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben dürfen. Hier würde ich so gern von der Leichtigkeit des Christseins sprechen. Von der Leichtigkeit des Christseins. Nicht vom Zwang, nicht vom Krampf. Gnade ist aber auch Vergebung, Geschwister, Freunde. Gnade ist Vergebung, auch ein sich gebender Gott. In Christus zu erleben wir es ja, dass er kam in diese Welt, einzigartig an dem Glauben, an den lebendigen Gott, an den wir glauben. Wir wissen ja aus der Bibel, dass am Anfang dieser Gottesbegriff sehr weit war. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann wird er schon sehr eingeschränkt im alten Volk Israel, wo es dann plötzlich heißt, der Gott der Väter Abraham, Isaaks und Jakobs. Im Neuen Testament wird das noch einmal ganz spezifisch vorgestellt, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Freunde, da gibt es keine Diskussion mehr, welcher Gott irgendwo, sondern da wissen wir genau, wer gemeint ist. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, nämlich der sich selbst dahingegeben hat, der sich offenbart hat in ihm, in der Person Jesu auf dieser Welt. Und das Einzigartige an dem Glauben an diesen Gott ist, Gott kam zu uns. Wir müssen kein Gedankengebäude aufbauen. Wir brauchen keine Reiter, die zum Himmel reiten, sondern wir wissen, Gott kam zu uns und wurde Mensch. Und wir durften ihn sehen. Und wir dürfen jetzt zurückblicken auf das schauen, was Jesus getan hat. Gott will seine Gnade durch uns leben. Und deswegen formuliert, glaube ich, Luther so deutlich, nimmt uns in Zucht oder erzieht uns, wie es die Neue Genfer sagt. Weil wir Gottes Gnade immer mehr begreifen und aus Dankbarkeit und Liebe ihm gegenüber dann absagen vom ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden. Aus der Erkenntnis, die Gnade uns Gott geschenkt hat, das ist der Motor, das ist die Motivation, dass wir das erleben, was Paulus an Titus schreibt, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und dem weltlichen Begierden. Freunde, was bedeutet dieser Text für uns heute, hier und jetzt? Der Text ist eine Mahnung und eine Einladung zugleich. Wer Gottes Wort hört, sich dem Ruf der Buße aber verschließt, wird gerichtet werden. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber, kein Aussitzen und auch keine lange Bank. Übrigens das liebste Möbelstück des Teufels, Geschwister und Freunde. Die lange Bank können wir immer noch mal regeln irgendwann. Aber Geschwister und Freunde, auch die längste Bank hat irgendwann mal ein Ende. Und dann ist es nach dem guten alten deutschen Sprichwort, dann fällt man hinten runter. Nein, wenn wir seine Stimme hören, wollen wir unser Herz nicht verstocken, sondern wollen heute Dinge verändern, die Gott uns zeigt durch seinen Heiligen Geist. Das gilt für unser ganz persönliches Leben, für mich, für Menschen insgesamt. Seinen Reden gegenüber sich zu verschließen, zeigt eigentlich von einer inneren Blockadehaltung. Von einem Tun wieder besseres Wissen. Und Geschwister und Freunde, das kann sich aber Jahre hinziehen. Aber es wird letztendlich ganz fatale Auswirkungen haben im Leben des Menschen. Im Grunde sind wir dabei, Gottes Gnadenangebot zu untergraben. Deswegen ist so wichtig, dass wir Gnade richtig verstehen. Pastor Dietrich Bonhoeffer sagt einmal, und jetzt wird es sehr pastoral, billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Und in vielen Gesprächen mit Menschen erleben wir das, dass sie so ihren eigenen Glauben zurechtgebastelt haben. Dass sie sagen, das und das ist für mich wichtig. Aber da außer Acht lassen, das, was Gott eigentlich möchte. Dass sie für sich das selbst zusammengebastelt haben, so möchte ich leben. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist die Predigt ohne Buße, die Taufe ohne Gemeindezucht, Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Pastor Dietrich Bonhoeffer, ihr merkt, sehr pastoral. Aber im Prinzip genau das, was wir aussagen. Denn manchmal werfen uns die Menschen ja vor, ja, ihr mit eurer Gnade. Billige Gnade, ja. Egal, was ihr macht, ihr habt ja Gnade. Nein, Freunde, wir verstehen aus dem Titusbrief ganz genau, was Gnade bedeutet. Gnade, die uns in Zucht nimmt. Gnade, die wir verstehen, dass das großartigste Angebot Gottes an unser Leben und dieser Gnade dürfen wir leben. Die primäre Botschaft der Bibel ist, dass Gott Versöhnung möchte und nicht Gericht. Deswegen Johannes 3, 16, 17. Gott möchte Versöhnung und hat sie selbst bewirkt in Christus Jesus. Und ich erinnere da am Anfang an meine Predigt aus dem Johannes 3, 16 und 17. Es ist der Ruf nach der Wiederherstellung des Menschen. Gott sehnt sich so sehr, dass er uns berühren kann, dass er uns heilt, dass er uns gesund macht. Er möchte doch gesunde, ganzheitliche Persönlichkeiten. Mal so ein altes Wort zu benutzen, was eben heute ganz modern verkauft wird. Aber ganzheitlich war schon immer ein Begriff, den die Bibel vom Anfang an, den die Bibel hat immer den ganzen Menschen gemeint. Nie, nun nicht nur den Körper, nicht nur den Geist, sondern immer wieder hat er ganzheitlich den Menschen erkannt. Und das ist eben so alt wie die Menschheit eigentlich, nur wir verkaufen es als ganz modern. Nein, er möchte gesunde, ganzheitliche Persönlichkeiten, Männer, Frauen, alte, junge, Familie und Gemeinde entwickeln. Ein Entwicklungsprozess, in den wir mit hineingenommen werden. Und das können wir auch nicht aus uns selbst heraus. Sondern er selbst hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Und das ist so fantastisch. Deswegen lesen wir im Vers 14, eben nach Luther jetzt einmal, Jesus Christus, der sich selbst uns gegeben hat, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinige sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Ganz am Ende der Vers heißt es, das eifrig wäre zu guten Werken. Deswegen, Geschwister und Freunde, wollen wir immer die Reihenfolge beachten. Da heißt es, Erlösung von aller Ungerechtigkeit, reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum, daraus folgt eifrig zu guten Werken. Ich möchte zwei Textstellen im Zusammenhang dieses Gedankens einmal formulieren. Und zwar, im 1. Johannes 1, Vers 9 wird ein Text geschrieben, der an Christen geschrieben ist. Nicht an Menschen dieser Welt, sondern an Menschen, die Gott lieb haben, die Jesus nachfolgen. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der Treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also Möglichkeit besteht, in Sünde zu fallen. Wir erleben das hier in diesem Text. Aber es gibt eben diese großartige Möglichkeit, gerade für uns als Christen, die wir ja Gott nachfolgen wollen, die wir ja gerecht vor Gott leben möchten. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also diese beiden Komponenten, nicht nur Vergebung, Freunde, sondern er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sich selbst ein Volk reinigt zu seinem Eigentum. In Ergänzung dazu, Titus Timotheus 2, Vers 19, 2. Timotheus 2, Vers 19, da schreibt Paulus an Timotheus, aber der feste Grund Gottes besteht. Die Grundlage der Bibel auf die Propheten und auf das Gesetz Gottes aufgebaut. Und da heißt es, aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und das wäre schon wunderbar. Also der Herr kennt die Seinen, er kennt dich ganz genau. Das kann vielleicht für dich beängstigend sein oder es kann für dich eine große Freude sein. Ja, Gott kennt mich und er wird mit mir durch mein Leben gehen. Der Herr kennt die Seinen. Welch großartiges Versprechen. Und es lasse ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist die andere Seite des Sieges, Freunde. Wie eine Münze mit zwei Seiten. Der Herr kennt die Seinen. Und nun aus diesem Erkennen heraus, ja Gott, du kennst mich, du erforscht mich, so wie es David einmal sagt, ob ich sitze, stehe, liege, egal wo ich hingehe, du weißt, wo ich bin. Und aus dieser Erkenntnis heraus, deswegen Gnade nimmt uns in Sucht, Gnade erzieht uns. Der Herr kennt es sein, aus dieser Erkenntnis sage ich plötzlich, jawohl, lasse ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt, wir als Kinder Gottes, als Männer und Frauen, die Jesus lieb gewonnen haben. Und nun ein Schlüsselvers zur Überleitung in eine Textpassage, die der zweite Schwerpunkt dieser Predigt wird, aus Epheser 2, 8 bis 10. Aber vorher ein Schlüsselvers, ein Überleitungsvers in diesen Gedanken. Da heißt es Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Der Brief an die Hebräer, vermutlich von Paulus auch geschrieben, an Männer und Frauen, die die alten Schriften kannten. Die Hebräer waren gelehrt in alten Schriften. Die wussten, wie es um die Väter stand, um die Erzväter und über die Geschichte Israels. Und da hatten sie natürlich einen Text im Kopf, wenn sie darüber nachgedacht haben, an ihren Glaubensvater Abraham, der ja der Vater des Glaubens genannt wird. Deswegen kann, ich vermute, Paulus eben an Hebräer, an die Hebräer schreiben, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Grundlage aller christlichen Lebensgestaltung ist der Glaube an diesen Gott und der Glaube, dass er uns einen, den Lohn gibt, den wir einmal bekommen werden. Sei es auf dieser Welt schon in seinem besonderen Segen, den er uns schenkt, oder einmal in der Ewigkeit bei ihm. Glaube, dass Gott uns Gnade gegeben hat, dass wir seine Gnade dankbar annehmen und nicht selbst versuchen, da was zuzutun. Und das fällt uns so schwer in einer Zeit, in der wir leben, wo es darum geht, Dinge zu regeln, darum geht, ja, selbst sich durchzusetzen, ja, das Leben zu managen, vielleicht mal so als ein Begriff in dieser Zeit. Nein, nicht versuchen, selbst dazu beizutragen. Der Begnadigte muss sich ganz auf das Wort des Herrschers oder hier im Zusammenhang auf das Wort Gottes verlassen können. Im Glauben begreife ich, Gott hat mir Gnade geschenkt und ich kann nichts dazu tun. Was kann ich tun? Dankbar annehmen. Ich staune die nie zu begreifende Gnade an. Ich habe eben nur diese Möglichkeit, Gnade dankbar anzunehmen. Erst aus der Annahme der Begnadigung folgt die Möglichkeit der guten Werke, Freunde. Wir wissen, dass es jahrhundertelang anders verstanden worden ist. Dass man dachte, durch gute Werke kommt man letztendlich in den Himmel. Nein, Freunde, die Reihenfolge ist anders. Noch einmal, die Reihenfolge beachten. Erlöst von aller Ungerechtigkeit. Reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum. Daraus folgt eifrig zu guten Werken. Und nun Epheser 2, 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Also noch einmal diese drei Texte vorher, jetzt in einer komprimierten Zusammenfassung. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, 8 bis 10. Für mich einer der ganz wichtigen und ganz markanten Verse in der Heiligen Schrift. Es gibt ganz viele. Und jeder hat auch so seine Lieblingstexte und seine Lieblingsverse. Und für mich ist das einer der entscheidenden Verse, den Paulus an die Gemeinde Ephesus schreibt. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Damit wir uns in Vers 10 gut merken können, gibt es eine kleine Hilfestellung. Die Hand mit unseren fünf Fingern. Und da sind wir in der biblischen Zahlensymbolik, denn 5 ist das Wort für Gnade. In der biblischen Zahlensymbolik. 5, das Wort für Gnade. Und die meisten wissen, dass wir ja eine Rollranger-Arbeit haben. Und wie dann unsere Stammnummer kam, habe ich erstmal drauf geschaut und war ja total happy. Warum? Unser Stamm ist als Royal Ranger 456 oder 456 Lübeck 2. Oh. Und ich bin ja so ein alter Fan von der biblischen Zahlensymbolik. Das hat mich immer schon fasziniert, wenn es also um Zahlensymbolik geht. Da gibt es ja die berühmte Geschichte von dem russischen Mathematikprofessor, der von der kommunistischen Regierung damals beauftragt wurde, die Bibel zu widerlegen. Und hat er sich rangemacht und hat dann versucht, dass die Zahlencode der Bibel zu entschlüsseln. Und irgendwann ist er Christ geworden. Warum? Weil er plötzlich begriffen hat, 66 Bücher, so und so viele verschiedene Autoren über Jahrhunderte geschrieben. Und dann passt das genau zusammen mit der totalen Zahlensymbolik. Unvorstellbar eigentlich. Und er ist Christ geworden, hat ein Buch darüber geschrieben, die biblische Zahlensymbolik. Also Zahl 5, Zahl der Gnade. 5 Steine nahm David aus dem Bach, um den Riesen Goliath zu besiegen. Zum Beispiel. Also 4, 5, 6, unsere Stammnummer. Und dann habe ich gesagt, das ist eine ganz tolle Nummer. Warum? 4 ist die Zahl für Welt. 5 ist die Zahl der Gnade und 6 ist die Zahl des Menschen. Also, unsere Royal Ranger Arbeit hat den Auftrag, ja, in diese Welt hineinzugehen, die Gnade Gottes zu verkündigen, allen Menschen. Fand ich faszinierend. Und dann haben wir sogar auch noch diese Autonummer bekommen, wie unser Royal Ranger Bus, HLRR456. Also, Zahlensymbolik. Wort der Gnade, die 5 als biblische Zahlensymbolik. Deswegen die 5 Finger meiner Hand, denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Könnt ihr euch gut merken. Freunde, das ist die biblische Botschaft. Wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jawohl, wir sind sein Werk, Freunde. Fasziniert mich, dieser Schöpfer des Universums. Ich habe ganz gespannt die Rosetta-Mission verfolgt. Vielleicht der eine andere auch. 500 Millionen Kilometer. 10 Jahre fliegt die Raumsonde dahin. Ich habe beim letzten Mal bei euch gepredigt über diese Entfernung Weltall, Alpha Centauri, 4,2 Lichtjahre entfernt, nur als dichtester Stern. Und wir haben jetzt gerade mal das Universum auch noch nicht mal angekratzt. 500 Millionen, wir waren 10 Jahre unterwegs. Eine Faszination, der Gedanke, der ist ja gar nicht eigentlich fassbar. Und an den Gott darfst du glauben, ist das nicht wunderbar? An den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der dieses Weltall trägt beim kräftigen Wort. Und je mehr wir mit unseren Astronauten oder mit unseren Blicken mit den Sonden oder mit den Hubble-Teleskopen in den Weltraum schauen, desto faszinierender wird das für mich, dass ich an diesen Gott glauben darf, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wir sind sein Werk, ein schöpferisches Leben hat er in uns hineingegeben. Paulus schreibt einmal, wir sind eine neue Schöpfung. Das alles vergangen, Neues ist geworden. So schreibt es unser Bruder Paulus an die römische Gemeinde. Das Wirken der Gnade, Wolfgang nochmal, befreit uns von Angewohnheiten, von Neigung und Gebundenheit. Wenn wir diese Gnade begreifen, das ist so mein Anliegen zum Morgen, dass wir dieses großartige Geschenk Gottes begreifen. Und aus der Gnade heraus können wir leben und agieren. Heiligung ist ja nicht nur ein Ergebnis unserer Bemühungen, sondern auch ein Wachstum des göttlichen Lebens. Wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus. Jesus will sein Leben durch uns leben. Wir sind die Hand, wir sind die Füße, wir sind der Mund, wir sind die Augen des lebendigen Gottes hier auf dieser Welt. Gewirkt durch seinen Heiligen Geist. Aber Freunde, noch einmal, diese Entwicklung können wir nicht erzwingen. Lasst uns in Gnade annehmen, demütig, was Gott uns schenkt. Und in dieser Gnade zu stehen und in diesem Geschenk, was Gott dem Einzelnen gegeben hat, darin wollen wir leben. Und zu guten Werken, nicht nur die guten Werke, die tun sollen, die Gott im Voraus uns bereitet hat, sondern er bereitet uns selbst auch zu diesem Dienst vor. Also wir erleben, alles kommt von Gott in unserem Leben, die Gott ihm zuvorbereitet hat für uns. Freunde, wir brauchen nichts zu erzwingen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das haben wir, glaube ich, sehr oft gehört. Also jedenfalls am Anfang des Christlebens war da noch sehr viel Druck oft da. Du musst das, du musst das, du musst das. Nein, wir müssen nichts erzwingen. Sondern bereit zu sein, in das Werk einzutreten, was Gott bereitet hat. Dass er eine Tür auftut, diese berühmte Tür, die Gott öffnet und nicht zuschließen kann. Bei diesem Gedanken habe ich mir das Bild des Paternosters vor mir. Das gibt es ja kaum noch. In Wismar, im Karstadthaus, gibt es noch so ein Gerät, Das ist dieser offene Fahrstuhl, wo eine Plattform rauf und runter fährt. Und so stelle ich mir das vor, Freunde, mit diesen Werken Gottes, die Gott vorbildet hat, dass wir sie tun sollen. Was muss ich tun, um in den Fahrstuhl zu kommen, um nach oben und nach unten zu kommen? Einen Schritt. Diesen ganz berühmten Schritt zu tun, in dieses Werk hinein. Und dann geht es wie von allein. Ich brauche gar nichts mehr zu tun. Vielleicht hast du das schon gemerkt. Du hast eine Aufgabe vor dir gehabt und hast gesagt, wie wird das wohl nur werden? Und vielleicht hast du auch große Angst davor gehabt, das oder jenes zu tun. Oder dein Spannungsfeld war unerträglich. Und dann hast du diesen Schritt gewagt im Namen Gottes und plötzlich merkst du, es geht ja wie von alleine, war alles vorbereitet. Also ich habe das so oft erlebt, dass ich eigentlich nur noch da sein brauchte und alles andere hat Gott gewirkt durch seinen guten Heiligen Geist. Dass wir darin wandeln sollen, dann werden wir Gottes wunderbaren, perfekten Plan erkennen. Dann werden wir erkennen das Werk, was sich vor uns auftut. Und ich denke, dann werden wir auch den Generalplan unseres Lebens erkennen, wenn wir zurückschauen. Mittlerweile darf ich über 45 Jahre Christ sein, also über 4 Jahrzehnte. Und mein Vertrauen zu diesem großen Gott in seine wunderbare Führung ist stetig gewachsen. Freunde, auch wenn ich nicht immer alles verstanden habe, was mein Leben eingetreten ist. Auch das müssen wir bekennen. Aber habe ich dieses Grundvertrauen meinem großen Gott gegenüber, das gut mit mir meint? Habe ich begriffen, was Gnade bedeutet für mein Leben, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich nicht gerichtet hat, sondern dass er gekommen ist, um mich zu retten? Habe ich das Grundvertrauen in Gottes gute Führung für mein Leben? Dann werden auch Dinge sein, die ich nicht verstehen kann, die ich vielleicht einmal erstmal beiseite legen, sage Gott, ich verstehe das überhaupt nicht. Und solche Passagen gab es etliche in meinem Leben. Oh ja, Vater im Himmel, das begreife ich überhaupt nicht. Aber dann legen wir uns durch und sagen, jawohl, dennoch bleibe ich fest an dir, dennoch will ich mein Leben mit dir leben. Wollen wir seinen Plänen keine Kenntnis setzen, Geschwister und Freunde? In der persönlichen Lebensführung, aber auch in unserer Gemeinde, in der wir leben dürfen. Wollen wir seinen Plänen keine Kenntnis setzen, sondern lasst uns handeln gemäß Jeremia 33,3. Kann man sich auch wieder sehr gut merken. So wie die Hand mit den 5 Fingern, so Jeremia 33,3. Da bekommt der Prophet Jeremia von Gott folgenden Gedanken gesagt. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große, unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Wow, das ist eine Weisung, Altes Testament, Freunde. Und dennoch so ein gewaltiger Text. Wollen wir Gottes Plänen keine Kenntnis setzen, auch in der Gemeindearbeit? Und wir glauben, dass Gott unsere Gemeinderäume füllt, dass er viele Menschen hinzuführen wird, wenn wir füreinander beten. Tolles Programm, finde ich ganz klasse. Ruf mich an, also das ist die Voraussetzung. So will ich dir antworten, das sagt der lebendige Gott im Alten Testament, wie viel mehr im Neuen Bund, wo wir Träger des Heiligen Geistes geworden sind. So will ich dir antworten, ich will dir kundtun große, unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Gott wird unsere Dienstmöglichkeit über Bitten verstehen mehren. Dann werden wir Frieden. Dann werden wir Hilfe und Segen für andere Menschen sein. Und das alles aus seiner Gnade. Ich staune die nie zu begreifende Gnade an. Sie besteht mich, sie so viel für mich getan. Amen. Und wir danken dir, allmächtiger Gott, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Herr Jesus, dass du gekommen bist, um die Welt zu retten. Und Vater im Himmel, dass es ein erklärter Wille ist. Du willst, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke, dass wir mithelfen dürfen an diesem großartigen Rettungsplan, den du für eine Menschheit geschaffen hast. Nur danken wir, dass wir in dieser Gnade stehen dürfen und den Reichtum der Gnade begreifen und aus der Gnade heraus leben können. Ich danke dir dafür, für meine Geschwister, für uns, Herr, der du durch deinen Heiligen Geist versenkst in unser Herzen. Amen. Amen.